aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
vielleicht sogar 80% der Menschen in Haft haben eine psychische Störung.
Sagt Professor Peter Brieger. Wie man Betroffenen im Gefängnis besser helfen kann, dazu später mehr. Außerdem, was können wir tun, damit unsere Wälder die Klimaerwärmung überstehen? Und wir haben, wie immer am Anfang des Monats, wieder Tipps für den Blick in den Nachthimmel. Das sind einige unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Unseren Wäldern spielt die Klimaerwärmung bereits übel mit. Das kann man in Mitteleuropa deutlich sehen. Auf tausenden Hektar sind die Bäume durch Dürre und Borkenkäfer abgestorben. Die entscheidende Frage ist jetzt, welche Baumarten sollen auf diesen großen Flächen nachgepflanzt werden? Einfach wieder das zu nehmen, was dort mal gestanden hat, das kann nicht funktionieren. Unsere alten Fichtenwälder zum Beispiel sind den Veränderungen ganz offensichtlich nicht gewachsen. Aber welche Bäume kommen auch mit einer wärmeren und trockeneren Zukunft gut klar? Wichtige Antworten liefert eine aktuelle Studie. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
Eiche, Linde oder Feldahorn? Es gibt nicht mehr viele Baumarten, mit denen Förster die Schadflächen in Deutschland wieder aufforsten können. Denn was jetzt gepflanzt wird, muss nicht nur unter den heutigen Bedingungen gut wachsen, sondern auch in den kommenden 80 Jahren. Und in diesen kommenden 80 Jahren werden sich die Bedingungen für den Wald in Deutschland drastisch ändern. Geeignete Baumarten gibt es also immer weniger. Flächen, die jetzt aufgeforstet werden müssen, gibt es dagegen reichlich, sagt Rupert Seidel, Professor für Waldmanagement an der TU München.
Diese Flächen, die da jetzt in den letzten Jahren abgestorben sind, das sind schon sehr, sehr große Flächen. Also es sind alleine in den Jahren 2018 bis 2020, was die großen Dürrejahre waren, sind es 277.000 Hektar Waldfläche, die da abgestorben sind. Das ist mehr als die Fläche des Saarlandes. Da gibt es manche Flächen, wo weitgehend gar nichts da ist. Und es gibt aber auch Flächen, wo unter den großen Bäumen, die jetzt abgestorben sind, auch schon kleine Bäume, sozusagen die nächste Generation, in der Wartestellung war und gleich weiter wachsen können.
Wenn man die Aufforstung der Natur überlassen kann, dann entsteht meistens automatisch ein robuster, gesunder Mischwald. Aber dort, wo nichts von allein nachwächst oder wo zum Beispiel nur Fichte nachwächst, weil vorher auch nur Fichte dastand, da müssen Forstleute die richtigen Baumarten auswählen. Forscher von der Universität Wien und der Technischen Universität München haben sich deshalb 69 europäische Baumarten genau angeschaut. Welche der Arten lohnt es sich anzupflanzen und welche nicht?
Das ist im bayerischen Alpenraum anders als im Frankenwald oder in den trockenen Regionen rund um Würzburg,
erklärt Rupert Seidel.
Es gibt keine Blanko-Antwort, keine Baumart, die für ganz Bayern oder ganz Deutschland funktionieren würde. Aber wir haben durchaus heimische Baumarten, die auch unter zukünftigen Bedingungen hier noch in der Lage sind, sich gut zu entwickeln.
Im Frankenwald, auf den Borkenkäferschadflächen, kämen da zum Beispiel Eichen in Frage. In den trockeneren Gebieten rund um Würzburg eher Feldahorne, Stieleichen oder Sommerlinden. Was die Studienergebnisse deutlich zeigen, die Anzahl dieser geeigneten Baumarten wird immer kleiner. Während bisher noch durchschnittlich 18 Baumarten pro Standort in die engere Auswahl gekommen wären, sind es heute, wegen des schnellen Klimawandels, nur noch 10 Baumarten. Die Schnittmenge zwischen Bäumen, die jeweils mit den heutigen Bedingungen und den zukünftigen Bedingungen klarkommen, wird sogar noch mal verkleinert, weil nicht jeder Baum all die Anforderungen erfüllen kann, die die Gesellschaft an den Wald stellt.
Da gehört die Holzproduktion dazu, da gehört die Kohlenstoffspeicherung dazu, um den Klimawandel abzumindern. Aber da gehören auch so Dinge wie die Habitatfunktion dazu, um eben Artenvielfalt im Wald zu ermöglichen. Und es zeigt sich eben, dass nicht alle Baumarten gleich gut in der Lage sind, diese Funktionen zu erfüllen.
Eine Baumart, die viel Potenzial in Mitteleuropa hätte, ist beispielsweise die Zitterpappel. Das zeigt auch eine aktuelle Studie aus Tschechien.
Die Espe verträgt extreme Bedingungen, wie nach einem Kahlschlag oder dem Absterben eines Waldes. Espe zieht auch eine Vielfalt von Arten an. Für die Schadflächen könnte sie ein guter Kandidat sein, um in einer unsicheren Zukunft einen neuen, vielfältigeren Wald aufzubauen.
Antonin Kusbach von der Mendel-Universität Brünn betont vor allem, wie anspruchslos und flexibel die Zitterpappel ist und dass sie guten Boden für den zukünftigen Wald liefert. Ihr Holz sei aber nicht optimal für die Nutzung. Das Artenset, mit dem Forstwissenschaftler und Forstwirte einen robusten Wald für die Zukunft gestalten können, ist also klein geworden.
Warum das ein Problem ist? Weil wir grundsätzlich Mischwälder brauchen, um die Resilienz von Wäldern vor allen Dingen auch im Klimawandel zu erhöhen. Also Mischwälder sind besser in der Lage, mit den großen Unsicherheiten und dem starken Wandel umzugehen.
Während wir dringend gesunde Mischwälder im Klimawandel brauchen, schränkt der Klimawandel diese Mischung schon stark ein. Die Anpassung an das Klima der Zukunft hat hier ihre Grenzen. Umso wichtiger wäre ein wirksamer Klimaschutz, auch für den Wald.
Welche Bäume sollen wir in Zukunft pflanzen? Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Wir bleiben beim Thema Klimaerwärmung. Da sich auch die Meere aufheizen, gibt es momentan in über 50 Regionen der Welt eine Massenbleiche von Korallenriffen. Die Korallen stoßen dabei die Algen ab, die ihnen die Farbe verleihen. Auch ein Großteil des australischen Great Barrier Reefs ist betroffen. Dort auf der Südhalbkugel ist gerade erst der Sommer zu Ende gegangen. Ohne die Algen, die ihnen Nährstoffe liefern, können die Korallen allerdings nicht überleben. Doch wie groß sind die Chancen, dass sich die Riffe vor Australien wieder erholen? Jennifer Johnston berichtet.
In Neoprenanzug und mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken springt die Wissenschaftlerin Ann Hoggett ins Wasser. Sie beobachtet seit Jahrzehnten die Korallenriffe im Norden des Great Barrier Reefs. Das einzige Mal, dass wir hier so eine schlimme Bleiche erlebt haben, war 2016, als mehr oder weniger alles abgestorben ist. Ann Hoggett taucht an weißen Korallen vorbei. Die Tiere haben die Algen abgestoßen, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Es ist ihre Reaktion auf Hitzestress. Die Wassertemperatur der vergangenen Wochen war mehr als 1 Grad wärmer als im Durchschnitt. Unsere Schätzung ist, dass rund die Hälfte der Korallenriffe diesen Sommer mehr Hitzestress erlebt haben als je zuvor. Es ist wirklich ernst, sehr weitreichend, sagt David Wachenfeld. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Australian Institute of Marine Science, kurz AIMS. Zusammen mit anderen Instituten hat er vor kurzem einen Bericht veröffentlicht. Ihre Luftaufnahmen zeigen, 3/4 des Riffs kämpfen dieses Jahr mit einer Korallenbleiche. Das erste Mal trifft die Bleiche alle Regionen des Riffs gleichzeitig. Also nicht nur den Süden und die Mitte, sondern auch den Norden, der sonst häufig verschont bleibt.
It's the first time we've seen it in all 3 regions in one summer.
Das Great Barrier Reef ist das größte zusammenhängende Riff der Welt. Es ist größer als Italien und besteht aus mehr als 3000 Einzelriffen. Die derzeitige Massenbleiche ist die 5. innerhalb von 8 Jahren, also innerhalb eines kurzen Zeitraums. Mark Reed hat sie alle mitbekommen. Er arbeitet bei der Marine Park Authority.
Es ist hart,
die Auswirkungen auf dieses besondere Ökosystem zu sehen. Wir haben dieses Jahr bereits tote Korallen gesichtet. Und die Bleiche sei noch in vollem Gange. Er hat aber auch Hoffnung. Nicht alle weißen Korallen werden auch definitiv sterben. Es hängt davon ab, wie lange die Korallen diesen hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das bestimmt, ob sie sich erholen können. Derzeit kühlt sich das Riff langsam ab. Geht das schnell genug, nehmen die Korallen die Algen wieder auf, bekommen damit wieder Nahrung und Farbe. Ein weiterer Hoffnungsschimmer, das Riff ist riesig und divers. Selbst an einem Riff könne es, laut Mark Reed, Teilen wunderbar gehen, während andere Abschnitte massiv geblichen seien. Nach den Luftaufnahmen seien die Forscher nun unter Wasser unterwegs, um ein noch besseres Bild von der Schwere der Bleiche zu bekommen. Wir wissen derzeit noch nicht, wie viele Korallen so stark getroffen sind, dass sie am Ende sterben werden. Korallen sind sehr widerstandsfähig und haben sich auch schon nach früheren Bleichen erholt. Allerdings brauchen sie dafür Zeit und die Massenbleichen passieren in immer kürzeren Abständen. Zudem wandelt sich das Ökosystem der Riffe. Schnell wachsende Korallen verdrängen Korallen, die hunderte Jahre zum Nachwachsen brauchen. Die schnell wachsenden Korallen sind allerdings auch sehr anfällig für die nächste Bleiche und können bei schweren Stürmen leichter brechen. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Korallenriffe weltweit, sagt Mark Reed. Denn nicht nur das australische Great Barrier Reef ist durch Korallenbleichen bedroht, sondern rund die Hälfte der Korallenriffe weltweit. Das Jahr 2023 war das heißeste Jahr seit Aufzeichnung. Die Wissenschaftlerin Ann Hoggett kann daher nicht verstehen, warum Regierungen weiter so wenig gegen die fortschreitende Erderwärmung tun. Es macht mich einfach wütend, dass es in unserer Macht liegt, dies zu verhindern und wir nicht annähernd schnell genug handeln. Die Wissenschaftler werden das Great Barrier Reef die kommenden Wochen weiter genau beobachten. Über Wasser und unter Wasser. In einigen Monaten können die Forscher dann sagen, ob es die verheerendste Korallenbleiche der Geschichte des Great Barrier Reefs ist. Eine der schwersten ist es auf jeden Fall.
Jennifer Johnston über die Korallenbleiche am Great Barrier Reef. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Mit Gesang ist das so eine Sache. Manche Sängerinnen oder Sänger begeistern uns sofort, wenn wir sie hören. Andere hingegen lehnen wir auf der Stelle ab, finden sie vielleicht sogar geradewegs zum Davonlaufen. Woran das liegt, das wüssten nicht nur Musikproduzenten oder Streaming-Anbieter gerne. Am liebsten hätten sie genaue Kriterien dafür, welche Stimmen ankommen und welche nicht. Doch das ist offenbar gar nicht so einfach. Helmut Nordwig mit Beispielen.
Wie gut gefällt Ihnen die Stimme, die dieses Stück singt? Und wie sieht es mit dieser hier aus? Genau diese Frage hat die brasilianische Forscherin Camila Bruder vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik mehr als 350 Versuchspersonen in den USA und Deutschland gestellt.
Wir haben sehr gute Sängerinnen aus dem Pop-Studiengang der Berklee School of Music aufgenommen. Sie haben zum Beispiel Don't Worry, Be Happy gesungen, aber nur mit den Silben La La La, also ohne Text. Die Aufnahmen haben wir unseren Versuchspersonen vorgespielt, die nur bewerten sollten, wie gut ihnen jede Darbietung gefällt.
Erstaunlich war, das lässt sich nicht an objektiven Kriterien festmachen, wie zum Beispiel, hat die Sängerin die Töne genau getroffen? Hat die Stimme viele Obertöne und klingt damit voll? Das hatte nichts damit zu tun, ob Menschen die Aufnahmen schön fanden oder nicht. Vielmehr kommt es zum Beispiel darauf an, aus welchem Umfeld wir stammen, mit welcher Musik wir aufgewachsen sind. Wenn sie diesem Beispiel ähnelt, dann wird uns auch die Singstimme gefallen. Das ist also sehr subjektiv. Die zweifelsfrei schöne Stimme, die gibt es einfach nicht.
Wenn jemand für ein Verbrechen oder eine schwere Straftat verurteilt wird, dann kommt er in den Knast. Und wer bei seiner Tat nicht zurechnungsfähig war, weil er oder sie unter einer psychischen Erkrankung leidet, so jemand kommt in eine entsprechende psychiatrische Einrichtung. Klingt logisch und konsequent. Aber so einfach ist es eben doch nicht. Solange nämlich die Straftat nichts mit der Erkrankung direkt zu tun hat, kommt auch ein psychisch beeinträchtigter Mensch in ein normales Gefängnis. Und das kann für jede Menge Probleme sorgen. Probleme, die oft hinter den Knastmauern verborgen bleiben. Vor kurzem haben sich deshalb Mediziner und Juristen in München getroffen, um darüber zu diskutieren, wie man mehr für psychisch erkrankte Strafgefangene tun kann. Jenny von Sperber.
Es ist der Nordbau in der JVA Stadelheim, wo die Krankenabteilung untergebracht ist. Im Nordbau leben deshalb auch viele der psychisch beeinträchtigten Gefangenen. Thomas Lewin arbeitet hier als stellvertretender Abteilungsleiter.
Bei Menschen, die eher wegen Depressionen hier untergebracht sind, die nicht alleine bleiben können, weil sie Angst haben vor dem, was jetzt auf sie zukommt, da gelingt es ganz gut durch einfach Gespräche, durch Kontakte zum psychologischen Dienst oder auch zum psychiatrischen Dienst, dass wir diese Menschen stabilisieren können und dass sie hier ganz normal am geregelten Ablauf mit teilnehmen können. Was nicht so gut funktioniert, das sind Gefangene, die tatsächlich schizophren sind oder wirkliche Psychosen haben, da merken wir Bedienstete auch, dass wir da wirklich an Grenzen stoßen. Also da gibt es dann auch Übergriffe auf Bedienstete oder werden Sachen zerstört, da werden Fäkalien rumgeschmissen und das ist dann für uns eher auch echt schwierig.
Gefühlt würden es immer mehr, sagt Lewin. Peter Brieger ist ärztlicher Direktor des Isar-Amper-Klinikums in München-H. Er fordert schon lange, psychisch beeinträchtigte Menschen in Haft stärker in den Blick zu nehmen. Weil?
60, 70, vielleicht sogar 80% der Menschen in Haft eine psychische Störung haben. Entweder eine Suchterkrankung oder eine Depression oder eine Psychose oder eine Persönlichkeitsstörung. Das heißt nicht, dass die alle notwendigerweise behandlungsbedürftig sind, aber wir haben eine hohe Belastung dieser Menschen und auch diese Menschen in Haft haben das Recht auf eine gute medizinische Versorgung.
Jetzt sind aber Gefängnisse keine Krankenhäuser. In Gefängnissen geht es in erster Linie um die Justiz, um Strafen und Sicherheit, nicht um die Krankenversorgung. Wichtig sei die Versorgung psychisch kranker Gefangener aber trotzdem.
Es gibt psychisch Kranke im engeren Sinne, die dann suizidal werden, also jemand mit einer Depression beispielsweise oder auch jemand mit einer Schizophrenie. Da muss die Gefängnispsychiatrie besonders darauf achten, dass es eben nicht zu Gefängnissuiziden kommt.
Sagt Norbert Konrad, Professor für forensische Psychiatrie an der Charité Berlin. Suizid ist die häufigste Todesursache im Gefängnis. Trotzdem würde über die Probleme und Defizite bei der Versorgung von psychisch Kranken in Gefängnissen kaum gesprochen, bedauert Peter Brieger.
Gefangene, Haftanstalten, das sind jetzt keine besonders attraktiven Themen. Das sind jetzt keine Aspekte, wo die Leute auf die Straße gehen und für die demonstrieren. Da gibt es wenig Fürsprecher für den Bereich. Der wird auch oft einfach runtergespart. Das ist ein Bereich, der ist auch in der Tätigkeit vielleicht nicht so attraktiv für einen Psychotherapeuten wie in der freien Praxis in Schwabing zu arbeiten. Das sind auch anspruchsvolle Arbeitsplätze und ganz schöne Herausforderungen.
Es gibt gute Beispiele, wo Justiz und Medizin zusammenarbeiten, damit die Gefangenen eine bessere Versorgung bekommen. Da ist zum Beispiel die Kooperation zwischen der JVA Stadelheim und dem Isar-Amper-Klinikum in München-Haar. Jede Woche geht eine Psychiaterin der Klinik ins Gefängnis und kümmert sich dort um die gefangenen Patienten. Norbert Konrad aus Berlin hat noch mehr Ideen, wie man die Versorgung für alle Betroffenen verbessern könnte.
Erstmal sollte aus meiner Sicht genauer hingeguckt werden, schon bei der anstaltsärztlichen Aufnahmeuntersuchung, ob psychische Störungen vorliegen. Also dass zum Beispiel standardmäßig Untersuchungsinstrumente in Betracht kommen, das passiert aktuell noch nicht. In manchen Anstalten ist es sogar noch so, dass antiquierte Aufnahmebögen, wo von seelischer und geistiger Artung die Rede ist, zur Anwendung kommen. Das müsste modernisiert werden.
Außerdem sei es immens wichtig, dass die Ärzte der Gefangenen ihrer Schweigepflicht nachkommen, sagt er. Auch dann, wenn die Gefängnisverwaltung an detaillierten Informationen für Entwicklungsberichte interessiert ist. Jetzt geht es der Justiz weniger um eine vertrauensvolle medizinische Behandlung der einzelnen Gefangenen. Im Strafrecht geht es in erster Linie um die Kriminalprävention. Die Gefangenen sollen, wenn sie rauskommen, nicht wieder straffällig werden und keine Gefahr für andere sein. Doch genau dafür spielt wiederum die stabile Psyche eine entscheidende Rolle, sagt Alexander Bauer, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Uni Göttingen. Nur eine gute Versorgung nach der Haft, die sei noch schwieriger zu gewährleisten als im Gefängnis.
Erstens, weil vielleicht Gefangene gar nicht selber so strukturiert sind und so organisiert sind, dass sie das selbst für sich organisieren können.
Und zweitens ist die psychiatrische und psychische Versorgung draußen fest eingebunden in rechtlich-organisatorische Strukturen, aus denen die Gefangenen rausgefallen waren.
Also ich brauche an ganz vielen Stellen erstmal eine Sicherung meiner Existenzgrundlage, also Einkommen, weil nur dann bekomme ich einen Krankenversicherungsschutz. Nur über den Krankenversicherungsschutz bekomme ich dann vielleicht eine Kostentragung für eine therapeutische Maßnahme. Aber dann habe ich immer noch niemanden gefunden, der diese Maßnahme dann auch später umsetzt. Das ist schon ein steiniger Weg und das wird nur funktionieren, wenn man gerade ehemalige Haftentlassene an der Stelle auch ein Stück weit an die Hand nimmt und Widerstände aus dem Weg räumt.
Und das wäre für die ganze Gesellschaft wichtig. Denn je besser die Versorgung in der Haft und auch nach der Haft, desto besser geht es dem Patienten. Und wem es gut geht, der wird vermutlich nicht so schnell wieder zum Straftäter.
Wie lassen sich psychisch beeinträchtigte Menschen während der Haft besser versorgen? Jenny von Sperber berichtete. Jetzt, Anfang Mai, werden die Nächte jeden Tag um jeweils 3 bis 4 Minuten kürzer. Und die Sonne sinkt nachts immer knapper unter den Horizont. Im Norden kündigt sich schon die Zeit an, in der es gar nicht mehr richtig dunkel wird und die Abenddämmerung direkt in die Morgendämmerung übergeht. Aber in Bayern bleibt es nachts bei ein paar finsteren Stunden. Was es in denen am Himmel zu entdecken gibt, weiß Franzi Konitzer.
Der Wonnemonat Mai beschert uns Sternguckern zwar immer kürzere Nächte, aber in den wenigen Stunden der richtig dunklen Nacht lohnt es sich, einmal den Kopf in den Nacken zu legen und nach oben zu schauen. Hoch am Himmel funkeln die riesigen Sternbilder des Frühlings. Der Löwe, die Jungfrau und das Sternbild Großer Bär. Dessen Hinterteil plus Schwanz ist Ihnen vielleicht eher als der große Wagen vertraut. Und vielleicht erspähen Sie dort oben auch einen Stern namens Arctur. Jetzt im Mai der hellste Stern bei uns am Nordhimmel. Der große Wagen kann Ihnen bei der Suche helfen. Wenn Sie die Deichsel des großen Wagens in einer gedachten Linie verlängern, gelangen Sie zu Arctur. Jenseits der Sterne hat der Mai zwei Planeten zu bieten, den einen allerdings erst gegen Ende des Monats. Mars und Saturn tauchen früh am Morgen im Osten auf. Mars relativ tief, Saturn deutlich höher am Himmel. Der 6. Mai ist ein ganz wunderbarer Tag, um sich den Wecker etwas früher zu stellen. Vor allem, wenn Sie ein paar Wünsche offen haben. Zwischen 4 und 5 Uhr morgens können Sie vielleicht einige der Sternschnuppen der sogenannten Mai-Aquariden erwischen. Diese scheinen aus dem Sternbild Wassermann, auch Aquarius genannt, zu kommen. Daher der Name dieses Sternschnuppenriegens. Das Sternbild Wassermann steht am 6. Mai früh am Morgen tief im Osten. Das heißt, dorthin sollten Sie Ihren Blick richten, wenn Sie die Mai-Aquariden sehen wollen. Allzu viele Wünsche sollten es zwar nicht sein, da der Höhepunkt des Sternschnuppenregens schon am Abend davor ist, da für uns noch unterm Horizont versteckt. Aber immerhin wird das Spektakel nicht vom Mond gestört. Die dünne Mondsichel geht am 6. Mai erst gegen 5 Uhr morgens auf. Den großen Wagen kennen Sie wahrscheinlich. Aber haben Sie auch schon einmal den kleinen Wagen am Nachthimmel gesehen? Er schaut genauso aus wie der große Wagen, nur ist der kleine Wagen nun ja kleiner und seine Sterne weniger hell als die des großen Wagens. 4 Sterne bilden einen Wagenkasten, 3 Sterne bilden die lange Deichsel. Er ist das ganze Jahr über auf der Nordhalbkugel zu sehen. Kein Wunder, da der vorderste Deichselstern des kleinen Wagens der Polarstern ist und der steht ziemlich genau im Norden. Der Polarstern wurde deshalb früher auch von Seeleuten zur Navigation genutzt. Wenn Sie selbst Hilfe bei der Navigation zum kleinen Wagen brauchen, können Sie beim großen Wagen anfangen. Von seinen beiden hinteren Wagenkastensternen verlängern Sie eine gedachte Linie ums Fünffache. Dann landen Sie genau beim Polarstern und somit gleich beim ganzen kleinen Wagen. Im englischsprachigen Raum sind beide Wägen übrigens keine Fortbewegungsmittel, sondern Schöpfkellen. Und offiziell lautet der Name dieses Sternbilds Ursa Minor, die kleine Bärin. Wo Sie wann, welche Sterne, Planeten und Schöpfkellen am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online im Sternenhimmel bei ardalpha.de.
Beobachtungstipps von Franzi Konitzer waren das. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.